Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Dietrich Fischer-Dieskau war einer der berühmtesten Sänger des 20. Jahrhunderts. Ein Mann mit einer unglaublich facettenreichen Stimme und einem riesigen Repertoire. Über 3000 Stücke hat er aufgenommen im Laufe seiner Karriere und damit sängerische Standards gesetzt für Generationen. In diesem Jahr jährt sich der Todestag von Dietrich Fischer-Dieskau zum 10. Mal und deshalb beschäftigt sich die Deutsche Oper Berlin an diesem Wochenende mit seinem Erbe, die Deutsche Oper, die ja eng verbunden war mit Dietrich Fischer-Dieskau. Ein Jahrhundertsänger in Berlin, so lautet der Titel eines Symposiums, bei dem auch einer der Söhne des verstorbenen Sängers sprechen wird, nämlich der Dirigent Martin Fischer-Dieskau. Und der ist netterweise kurz vor dem Symposium hier im Deutschlandfunk Kultur vorbeigekommen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Sehr schön, dass ich da sein darf.
Sie sind, ich habe es gesagt, Dirigent, haben schon am Pult fast aller großen Orchester dieser Welt gestanden, von den Berliner Philharmonikern über das Orchestre National de France bis hin zum Moskauer Staatsorchester. Und auch Ihr Bruder Manuel macht Musik, ist ein berühmter Cellist. Gab es in Ihrer Familie überhaupt eine Alternative zur Musik?
Das ist eine Frage, die wir uns auch immer gestellt haben. Und Sie können sich vorstellen, wir sind hier in dem ehemaligen Rias-Gebäude, wenn ich das gleich mal sagen darf. Wir stehen hier im Studio. Da reicht meine persönliche Vergangenheit zurück bis ins Jahr 1972. Und damals hat mein älterer Bruder, der heute Bühnenbildner ist, und ich ein Jazz-Trio gehabt, das der damals sehr bekannte Rias-Entertainer John Hendrick hier unterhalten hat. Ich bin von Hause aus Geiger und Pianist, aber man wollte dann auch was anderes studieren, wie das so ist. Nein, mein Vater war keinerweise hinterher, dass irgendeiner Musiker wird. Das ist eher über seinen Kopf hinweg so geschehen.
Sie haben es schon angesprochen, Sie selbst haben eine Beziehung zu diesem Haus hier und Ihr Vater auch. Sie haben gesagt, 1947, also ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da stand er hier vor der Tür und wollte vorsingen.
Da müssen wir auf die berühmte Elsa Schiller zurückkommen. Das war eine jüdische Pianistin, die ganz zuletzt 1942 noch nach Theresienstadt transportiert wurde und die dann als einzige ihrer Gruppe überlebt hat. Und als sie zurück war, 1947, hat Hans-Heinz Stuckenschmidt, der schon eine Verbindung zu den Amerikanern hatte, dafür gesorgt, dass Frau Schiller die Leiterin der Musikabteilung im Rias wurde, 1947. Und als Liedbegleiterin und Pianistin kannte sie sich aus und schrieb eine Art Wettbewerb aus für alle künstlerisch Tätigen im damaligen, noch ganz zerstörten Berlin, sich doch einmal vorzustellen. Und da war in der Tat eine lange Schlange von Sängern und anders tätigen Schauspielern, unter denen mein Vater, und es war Winter, und die Schlange ging hier bis über den ganzen Platz rüber. Und dann hat sich Frau Schiller wirklich den jungen Fischer-Dieskau herausgepickt und gesagt, wie wär's denn, mein Junge? Sie müssen die Winterreise machen. Sie kannte sich im Liedrepertoire aus.
Über diese Verbindung Ihres Vaters nach Berlin reden wir gleich noch ein bisschen mehr, aber ich würde jetzt gerne mal eine Aufnahme hören aus dieser Zeit, über die Sie gerade gesprochen haben, 1948, die Winterreise, die er hier gemacht hat und die ja quasi zum Grundstein seiner Karriere dann auch geworden ist, kann man so sagen, oder?
Das war so, dass zunächst mein Vater einen Pianisten mitbrachte und Frau Schiller selbst als Pianistin war unzufrieden mit dem Pianisten und setzte dann Klaus Billing ein, den wir jetzt gleich hören werden.
Dann hören wir mal ein kleines Stück aus dieser Winterreise mit Dietrich Fischer-Dieskau und Klaus Billing.
Seid ihr gar so lau, dass dass ihr erstarrt zu Eise wie kühler Morgentau und rinnt doch aus der Quelle der Brust so glühend heiß, als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters heiß, des ganzen Winters heiß. Ihr dringt doch aus der Quelle der Brust so glühend heiß, als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters heiß, des ganzen Winters heiß.
Dietrich Fischer-Dieskau war das mit einem Ausschnitt aus der Winterreise von Franz Schubert hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen mit dem Dirigenten Martin Fischer-Dieskau über seinen berühmten Vater. Das Lied, vor allem das Lied des 19. Jahrhunderts, hat ihn ja auch später nie losgelassen. Warum hatte Ihr Vater so eine enge Beziehung zu diesem Liedrepertoire?
Man muss ja sagen, wenn ein Sänger vor dem Krieg überhaupt einen Liederabend gesungen hat, dann war das nur, weil er Opernsänger oder Opernsängerin war und dem Publikum mal die Chance geben wollte, den Sänger mal aus der Nähe zu sehen. Also diese Liederabendkultur gab es in dem Sinne nicht. Natürlich gab es berühmte Liedersänger, Heinrich Schlussnuss etc. Aber mein Vater debütierte eben 48 als Poser an der Städtischen Oper in der Kantstraße und gab dann, ganz in der Tradition seiner Vorgänger, 49 den ersten Liederabend im Titania-Palast in Steglitz mit der schönen Müllerin von Schubert. Und der war nur durch Mundpropaganda, Plakatierung war noch nicht möglich, aus finanziellen Gründen ausverkauft. Also für meinen Vater, das würde jetzt sicherlich zu weit führen, war durch sein Elternhaus eine ganz enge Verbindung zu Wort und Ton.
Nun hat er ja auch noch viele andere Dinge gemacht in seiner langen Karriere. Sie legen in Ihrem Vortrag bei dem Symposium am Wochenende einen ganz überraschenden Schwerpunkt. Der Vortrag lautet nämlich Dietrich Fischer-Dieskau als italienischer Bariton. Wollten Sie da was Verborgenes beleuchten oder einfach mal so ein bisschen den Akzent der Betrachtung auch verschieben?
Darf ich hier zunächst mal ganz herzlichen Dank sagen an den Chefdramaturgen der Deutschen Oper Jörg Königsdorf und den Intendanten Dietmar Schwarz, dass sie einmal den Akzent wieder zurückgesetzt haben auf die Gesangskultur. So wichtig das Regietheater für uns alle sein mag, aber es erinnert dadurch, dass man den Fischer-Dieskau einmal aufs Podest hebt. Es wird ja im Übrigen eine Büste von ihm enthüllt, das ist der eigentliche Anlass. Mhm. Er ist sozusagen, der Name Fischer-Dieskau, den man der jüngeren Generation ja schon buchstabieren muss, ist eine Art Sprungbrett, sich auch an die Westberliner Tradition des Opernhauses an der Bismarckstraße zu erinnern, ohne in Westalgie zu verfallen, genauso wenig, wie es die Ostberliner Opernhäuser ja gern haben, wenn man in Ostalgie verfällt. Aber es war so, dass Sängerensemble in den 60er und 70er Jahren hier in Westberlin jedermann geläufig war, die einzelnen Namen. Und Fischer-Dieskau war nur einer davon. Das Gleiche gilt für die Dirigenten. Warum italienisch? Das ist ein gewisser kritischer Punkt. Natürlich wird Fischer-Dieskau zu diesem Anlass zu Recht belobigt, aber wenn es denn kritische Stimmen gab, und die gab es zuhauf, dann bezogen die sich zum Beispiel auf die Tatsache, dass er sich italienische Rollen, Partien angenommen hat, ohne eigentlich die stimmlichen Voraussetzungen dafür zu haben. Und ich versuche ganz ohne Blick auf Vollständigkeit vielleicht ein bisschen da etwas zu erläutern und gerade zu rücken. Ich habe in diesem Sommer 2022 in Italien die Grace Bunbury getroffen. Das ist eine ganz berühmte Woman of Color Sängerin, die 1961 die erste schwarze Venus in Bayreuth war. Eine wirklich sehr berühmte Sängerin, die auch mit meinem Vater zusammen in Salzburg die Lady Macbeth gesungen hat von Verdi. Sie hat, als ich sie gefragt habe, sagen Sie mal, Fischer-Dieskau als italienischer Sänger, was würden Sie denn da sagen? Da sagt sie, naja Gott, er hatte keine italienische Stimme, aber Gott, was er damit gemacht hat. Verstehen Sie? Und von dem Punkt onwards kann man wirklich viel diskutieren.
Mhm. Der Titel dieses Symposiums, im Rahmen dessen Sie den Vortrag halten, lautet ja ein Jahrhundertsänger in Berlin. Nun war Ihr Vater ja natürlich auch viel unterwegs, hat in der ganzen Welt Konzerte gegeben, aber wie wichtig war ihm Berlin? Wie heimatverbunden war er?
Er hat wirklich, was Oper betrifft, nur in, ich glaube, 5 Orten auf der Welt gesungen. Er hat zum Beispiel niemals an der Metropolitan Oper gesungen, obwohl man ihm das natürlich auch angeboten hat. Also seine Orte waren München und Berlin. Dann in dritter und vierter Reihe kamen Wien und London dazu. Und im Sommer hat er in Salzburg, bei Salzburg vielleicht schon auf der Bühne gestanden. Nein, Berlin war sein Geburtsort und absolut zentral. Das Haus, wie gesagt, hat er von Anfang an gekannt. Er hat ja noch zu Kriegszeiten dann angefangen in der Städtischen Oper, was heute Theater des Westens ist, in der Kantstraße, das gesamte Repertoire zu singen. Da waren so wenig gespielte Werke dabei wie Dr. Faustus von Busoni, sogar Troilus und Cressida von Wilfried Zillig und Mattes der Maler von Hindemith und so weiter. Generalmusikdirektor war damals ein Richard Kraus, kennt heute niemand, war damals wahnsinnig wichtig. Auch Wozzeck hat er gesungen. Das war bis zur Eröffnung des neuen Hauses in der Bismarckstraße sein Zuhause. Und er hat damals, außer in Bayreuth, das muss man zugeben, wo er den Wolfram gesungen hat, nirgendwo Oper gesungen. Also er war ganz fest verwurzelt. Und für seine erste Premiere an der Städtischen Oper 1948, dieser berühmte Prosaim Don Carlos, hat er repetiert und geprobt in dem heutigen Intendanzgebäude in der Richard-Wagner-Straße. Also da stand noch eine Hälfte. Das Opernhaus selbst war zerbombt, aber man konnte dort probieren. Und er erzählte das immer, es gab ja keine Heizung, es war so kalt, die traten alle in Mänteln an, um das Klavier herum und man sah den Atem. Also die Beziehung zum Berlin und zum Opernhaus war auch eine emotionale, er war schlicht Berliner.
Das sagt der Dirigent Martin Fischer-Dieskau. Wir haben gesprochen über seinen Vater Dietrich. Der wird an diesem Wochenende geehrt mit einem Symposium an der Deutschen Oper Berlin und auch mit einer Büste, die dann enthüllt wird. Herr Fischer-Dieskau, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, es war sehr schön.